Der ist nicht besser und nicht schlechter als das, was andere machen. Er ist einfach anders. Und wir beschäftigen uns nicht deswegen mit den Vineyard-Werten, um herauszustreichen, wie gut wir sind oder dass wir besser sind als die anderen, sondern um zu sehen, was ist unsere Berufung? Was will Gott von uns als Vineyard? Was ist das Besondere, das er in uns als Vineyard-Bewegung, die er weltweit ist, hineingelegt hat, um Menschen zu erreichen? Und wir sind berufen, andere Menschen zu erreichen als die katholische Kirche, andere Menschen zu erreichen als das Wunderwerk, egal, ja, jeder hat seine Berufung und es ist wichtig, dass wir in unsere, ganz in die persönliche oder gemeindemäßige Berufung hineinwachsen. Darum warne ich euch vor, ihr werdet jetzt noch, es ist nicht das letzte Mal, dass es um Barmherzigkeit geht und wir werden auch mit den anderen Werten, es wird jeder von uns, jeder vom Predigerteam wird über einen Vineyard-Wert euch was erzählen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und mir ist das jetzt in der Anbetungszeit wirklich so aufgegangen, was will Gott? Gott will uns in die Freiheit führen. Und wenn wir Barmherzigkeit verstehen wollen und Barmherzigkeit sehen und leben wollen, dann ist es, will Gott uns eine Freiheit schenken. Ich habe so ein absurdes Bild gehabt in der Vorbereitung, wo ich mir gedacht habe, was wäre, wenn ich jetzt da an eurer Stelle sitzen würde und der Prediger steht da vorne und der Prediger würde sagen, ja, liebe Gemeinde, es tut mir leid, aber Barmherzigkeit lebt sie noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Da wäre noch mehr mit drinnen. Und da sollte sie eigentlich noch wachsen. Und das ist dann so, die haben mir dann gedacht, okay, wie würde es mir dann gehen, wenn ich da von vorn sowas höre? Ja? Würde mir das Stress machen? Würde ich mich manipuliert fühlen? Würde ich mich ärgern und denken, hey, was siehst du, ich tue ja eh schon, was ich kann, was willst du jetzt noch? Oder andere Möglichkeit, würde ich sagen, ja, eigentlich hat er recht, eigentlich, ja, ich brauche da noch mehr oder so, ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie ich auf so eine Frage reagieren würde, das sagt mir sehr viel darüber, wie es mir mit Barmherzigkeit geht. Wie weit ich von Gott Barmherzigkeit bereits empfangen habe und wie weit ich fähig bin, das, was ich empfangen habe, weiterzugeben. Und wenn ich mich ärgere über eine Kritik, und keine Sorge, auch ich ärgere mich über Kritik, auch über berechtigte Kritik, ich bin da nicht besser als irgendwer, ja, warum mache ich das eigentlich? Wir alle machen Fehler, wir alle sind Menschen. Ich kann doch eigentlich aus der Gnade leben. Ich weiß doch, dass Gott mich liebt. Oder ich könnte doch eigentlich wissen, dass Gott mein Wert und meine Würde und mein Status nicht davon abhängt, ob ich was falsch mache oder richtig mache. Das ist ja relativ bedeutungslos für mich als Person oder für meine Identität. Meine Identität ergibt sich aus Jesus und dem, was Gott über mich sagt und nicht aus dem, was ich falsch mache. Also könnte ich, wenn mich jemand auf einen Fehler hinweist, eigentlich recht entspannt reagieren. Es ist so ein bisschen, mir ist so dieses absurde Beispiel dann eingefallen. Angenommen, ich gehe durch die Stadt und mein Hosentürl ist offen, ja. Und dann kommt jemand her und sagt, also entschuldigen Sie, irgendeine Wildfremdperson sagt, entschuldigen Sie, Ihre Hose ist offen. Dann ist wieder die Frage, nicht, wie reagiere ich darauf, ja? Schäme ich mich? Ist mir das peinlich? Ärgere ich mich über mich selber, über den anderen, weil er das vielleicht recht laut gesagt hat und nicht so dezent, wie ich mir gewünscht hätte? Oder sage ich, ah super, danke, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag mit einem offenen Hosentürl durch die Stadt laufe. Ja? Entschuldigt, wenn ich jetzt das als Beispiel bringe. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja. Diese Dinge sagen uns, sie können uns, halten uns ein bisschen ein Spiegel darüber, dafür vor, wie geht's mir, wie geht's mir mit Barmherzigkeit? Und ich sag gleich, möchte ich von Anfang an, aber gleich von vorne klarstellen, im Voraus, dass ich's rausbringe, unser Ziel ist es, dass die Barmherzigkeit, die wir von Gott empfangen, nach außen überfließt. Das ist das Ziel. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung. Dafür sind wir da. Dafür gibt's die Vineyard Wien und dafür gibt's christliche Gemeinden überhaupt, dafür gibt's die Kirche, damit die Barmherzigkeit und Liebe Gottes von uns als seinen Botschaftern überfließt zu den anderen Menschen. Wenn das nicht passiert, dann braucht's uns nicht, ja? Dann haben wir eigentlich, gibt's eigentlich keinen Grund, warum wir da sind, weil dann, es geht nicht um uns, ja? Aber, natürlich, ich weiß, ich habe selbst einen langen Prozess der inneren Heilung und Wiederherstellung hinter mir. Es braucht doch was im Vorfeld, damit wir das tun können. Ja. In diesem schönen Blatt, dieses blau-weiße mit den Vineyard-Werten drinnen, das ich jetzt nicht mit habe, steht unter Barmherzigkeit Folgendes. Wir schätzen Gottes barmherzige Zuwendung zu jedem Menschen. Wer sich für diese Barmherzigkeit öffnet, erfährt Heilung und Wiederherstellung. Auf diesem Weg können wir auch andere mitnehmen, indem wir uns aktiv um Kranke, Zerbrochene, Arme und Verlorene kümmern. Und die machen das dann immer so, die machen dann noch, führen dann immer noch Unterpunkte an. Und da, die Unterpunkte sind folgende. Nach Hause kommen. Wir, also ich, erfahre Würde und Wert und in der Zuwendung Gottes zu mir. Und das gibt mir Halt und Identität. Noch einmal. Ich erfahre Würde und Wert in der Zuwendung Gottes zu mir. Und das gibt mir Halt und Identität. Dann der nächste Punkt, Wege der Herstellung gehen. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben und verstehe Heilung und Wiederherstellung als einen lebenslangen Prozess und einen Lebensstil. Also ich übernehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung und bemühe mich aktiv darum, wenn ich es nicht selber schaffe, auch mir Hilfe zu holen, dass ich mein Pinkerl, das ich mitsah und das wahrscheinlich die meisten von uns mitsahen, loswehr, Gott da hineinkommt, dass ich Heilung empfange. Und ich verstehe das nicht als ein einmaliges Ereignis, sondern etwas, das uns unser ganzes Leben lang begleiten wird. Und dann erst geht's weiter. Kranke heilen, Armen dienen, Verlorenen suchen. Und ich sehe da drei Ausrichtungen. Die eine Ausrichtung ist nach oben zu Gott. Ja, das ist das nach Hause kommen. Das ist das, was ich von Gott bekomme. Das ist, kommt von oben zu mir. Das Ankommen von ihm, Würde und Wert zu empfangen, Zuwendung zu empfangen, ja. Und dann gibt's den Punkt nach innen, dieses nach innen mir selbst gegenüber. Da gehört auch, ist ganz, ganz wichtig, Barmherzigkeit mir selbst gegenüber. Kann ich mir selbst vergeben? Kann ich mich selbst annehmen, wie ich bin? Kann ich mich selbst lieben, wie ich bin? Das sind ganz wichtige Punkte. Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Wenn ich mich selber nicht lieben kann, ja, wie soll ich dann meinen Nächsten lieben können? Das geht nicht. Viele Menschen, die nach außen hin sehr hart und unbarmherzig sind, sind das nicht deswegen, weil sie böse sind, sondern weil sie sich selber genauso gegenüber so hart und unbarmherzig sind, ja? Das ist jetzt keine Bosheit oder, sondern da stecken oft tiefe Verletzungen dahinter. Ja? Und da bin ich dann gefragt, da erwartet Gott von mir etwas. Dass ich aktiv werde, dass ich das erstens sehe, bereit bin hinzuschauen und ich weiß aus Erfahrung, Gott ist da sehr, sehr liebevoll mit uns, wir überfordern uns nicht. Er reißt nicht alles auf einmal nieder, weil sonst würden wir auseinanderfallen, aber Schritt für Schritt nimmt er die schlechten und negativen Dinge weg und heilt uns, damit ich mich selber lieben, wertschätzen und annehmen kann, so wie ich bin. Dass ich die Schätze sehen kann, die er in mich hineingelegt hat. Die hat er ja in jeden von uns hineingelegt. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der keinen Schatz von Gott in sich trägt. Das geht nicht. Gott hat das so gemacht. Gott hat in jeden Menschen, in den fürchterlichsten und verlorensten und ärgsten Sandler und Drogenabhängigen und ich weiß nicht was, ja. Können wir jetzt die fürchterlichsten Beispiele raussuchen. Ich sage nicht, das hat jeder Mensch, hat den Schatz in sich. Aber das müssen wir erkennen und das müssen wir uns von Gott zeigen lassen. Und wenn das von oben und das von innen funktioniert, ja, dann geht's nach außen hin leicht. dann ist es einfach, nach außen zu gehen. Dann ist es nicht schwer. Und wenn das von oben und von innen in Ordnung ist, dann komme ich, ich denke mal, es gibt da so zwei verschiedene ungesunde Muster, in die wir reinfallen können. Das eine ist die Opferrolle, wo wir immer den anderen die Schuld geben und immer sagen, boah, meine Eltern, boah, mein Chef, boah, mein irgendwer, boah, der und der, boah, die Umstände, würde ich einen anderen Job haben, dann wäre ja alles ganz anders. Hätte ich endlich eine Frau oder hätte ich eine andere Frau oder, ja, dann wäre alles ganz anders. Merkt ihr was? Ich bin nie schuld. Sind immer die anderen. Ich? Nein. Ich bin ja nur ein armes Schwein, die so viel, verzeih's meine Überzeichnung, ja, ich kenne das ja selber. Ja, und die andere, es gibt aber noch eine andere Seite. Die andere Seite ist die Täterrolle. Und der Täter, das sind diejenigen Leute, die einfach sich einfach holen, was sie wollen. Die andere Menschen benutzen, manipulieren und die über Leichen gehen, jetzt hart gesagt, ja. Und die sind genauso am Holzweg, weil sie ja im Glauben, sie können sich das, was sie wirklich in ihrem Innersten brauchen, selber verschaffen. Über Geld, über Macht, über Einfluss. Funktioniert nicht. Es geht nicht. Wir werden auf dem Weg, auch die Täter werden auf ihrem Weg immer durstig zurückbleiben. Es gibt also das Zitat, habe ich vor vielen Jahren gehört, keine Ahnung von wem es ist, aber es trifft, finde sehr gut, hat jemand, ein kluger Mensch gesagt, du bist nicht deswegen glücklich oder unglücklich, weil dein Leben so ist, wie es ist, sondern weil du selber so bist, wie du bist. Und ich finde das wirklich faszinierend. Ich habe einige alte Menschen kennengelernt. Ich habe als Heimhelfer gearbeitet während meinem Studium. Ich habe im Altersheim gearbeitet, mit 18, 19. Und ich habe zwei Sorten von alten Menschen kennengelernt. Die einen, die sind verbittert, enttäuscht vom Leben, von den Menschen und überhaupt. Und es gibt Menschen, die sind dankbar und zufrieden und positiv. Und wisst ihr, was das so erstaunlich ist? Mir fallen da zwei Beispiele. Das eine ist der Margit, die Oma, die ist als Flüchtling nach Österreich gekommen, hat alles verloren, hat nichts gehabt, hat ganz eine harte, junge Frau, ganz viel mitmachen müssen. Und ist eigentlich eine zufriedene alte Frau und lebt gerne. Oder in Leoben eine Nachbarin, die hat als ab 14 schwer arbeiten müssen in den Bergwerken in Leoben und. Hat ihren Mann, der Mann hat getrunken, ihr Sohn ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sie hat von der Mindestrente gelebt, ja. Und das war eine zufriedene Frau. Die war nicht verbittert. Die war zufrieden. Und hat was Zufriedenes und Positives ausgestrahlt, ja. Also es ist nicht so, dass schwierige Umstände uns immer runterdrücken müssen. Das stimmt nicht. Ja. Ich habe mir dann die Frage gestellt, Gott, was willst du uns, wo ist der Punkt? Worauf willst du hinaus heute? Und ich bin zu folgender Bibelstelle gekommen, und zwar im Lukas-Evangelium ist eine sehr bekannte Geschichte, wo Jesus beim Pharisäer Simon zu Gast ist. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Abvers 36. Da steht Folgendes. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und sieh doch, in der Stadt lebte eine Frau. Sie war bekannt dafür, dass sie ein Leben voller Schuld führte. Andere sagen, sie war eine Prostituierte in anderen Übersetzungen. Sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbaren Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihren Haaren trocknete sie die Tränen ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte zu sich selbst, wenn Jesus ein Prophet ist, ja, dann muss er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Und Mit dem Berühren hat es Folgendes auf sich. Wenn ein unreiner Mensch einen anderen Menschen berührt, dann wird der Mensch, der vom unreinen Menschen berührt wird, bis zum Abend unrein, muss sich waschen und dann ist wieder alles okay. Ja? Also eigentlich von einem unreinen Menschen sollte sich ein gläubiger Jude nicht berühren lassen. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von ihnen wird dem Geldverleiher wohl dankbarer sein? Schwierige Frage. Simon antwortete, ich nehme an, den der Geldverleiher mir geschenkt hat. Und Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Warum diese Geschichte? Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre große Schuld ist dir vergeben. Und deshalb hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Und in dieser Geschichte steckt unheimlich viel drinnen. Da könnten wir 10 Predigten drüber halten, die alle spannend und super wären. Der Punkt, um den es mir heute geht, ist dieser eigenartige Satz, wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Das ist seltsam, was Jesus da sagt, weil ich mir denke, macht Jesus das wirklich so, dass er von jedem so eine Stricherliste hat, wie oft wir gesündigt haben und dann sagt, du bist ein guter Mensch, du hast nicht so viel, bei dir schaut es eher schlecht aus. Glaubt ihr das? Ich auch nicht. Richtig, ich glaube, das ist ihm zu blöd. Im Römerbrief schreibt Paulus ganz klar, wir haben alle vor Gott keine Chance, wir haben es alle vergeigt, ja. Wir stehen vor Gott alle gleich da. Also was meint Jesus damit? Und dann bin ich auf diesen Vers im 1. Johannesbrief gestoßen, wo es steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und das ist, wenn wir genauer hinschauen, schon wieder so ein eigenartiger Vers. Das Spannende ist, Gott stellt eine Bedingung an uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, haben wir ein Problem. Aber wenn wir sie bekennen, dann vergibt er unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und ich muss das ganz was Wichtiges klarstellen. Der Apostel Johannes spricht hier nicht davon, dass wenn wir zu viele Fehler machen, dass wir dann unsere Beziehung zu Jesus wieder futsch ist, dass wir quasi wieder von Gott weg sind. Davon ist hier nicht die Rede. Das meint Johannes genau nicht. Weil wenn wir unser Leben Jesus Christus in die Hand gegeben haben, wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich brauche dich, Jesus, ich möchte nicht mehr ohne dich leben, Gott, dann sind wir reingewaschen, dann sind wir frei, dann sind wir von dieser Schuld befreit. Und das ist ja die Wurzel von allen Übel, unsere Trennung von Gott. Und das meint Johannes nicht. Wovon Johannes hier spricht, sind die vielen Verfehlungen, die uns tagtäglich passieren. Ja. Und da schreibt er aber eben, und da schreibt er das Interessante, und da sagt er dann, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das heißt, es scheint tatsächlich so zu sein, dass es notwendig ist, dass wir unsere Schuld eingestehen. Und ich glaube, ganz ehrlich, denke ich mal, wir haben da, der Martin Luther hat einen großen Fehler gemacht, dass er die Ohrenbeichte abgeschafft hat, weil das war was sehr, sehr Wertvolles. Das es hilft uns enorm, wenn wir unsere Schuld wirklich gegenüber einem anderen Menschen bekennen können, das laut aussprechen und diese Person dann zu mir sagt, im Namen Jesu Christi, dir ist vergeben. Das ist sowas von hilfreich. Ich weiß das. Das habe ich so oft erlebt. Das macht einen großen Unterschied. Ob ich das für mich alleine zu Gott bete und sage, Herr, vergib mir, oder ob mir jemand anderer die Vergebung zuspricht, ja. Und das Interessante ist noch, Gott vergibt uns nicht nur, da steht noch was, sondern er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das heißt, er vergibt uns nicht nur, das ist nicht nur ausgelöscht, diese Schuld vor Gott, sondern er reinigt uns auch wieder. Er stellt uns wieder neu her. Er versetzt uns wieder in einen Status, als ob das nie geschehen wäre. Und das ist wirklich wahr. Also wenn Gott nicht so wäre, dann wäre ich heute nicht verheiratet und Familienvater zum Beispiel. Das wäre unmöglich gewesen mit dem, was ich da in diesem Bereich für Fehler gemacht habe. Ja. Er stellt uns wirklich wieder ganz her. Und ich glaube, an diesem Punkt wird der Unterschied zwischen der Prostituierten und dem Pharisäer deutlich. Der Pharisäer ist überzeugt davon, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Und das meint er wirklich ehrlich. Ich muss immer wieder die armen Pharisäer in Schutz nehmen, wenn die von uns so dämonisiert und verteufelt werden. Ja? Ich behaupte, wenn wir das tun, dann ist das so ein Stück Selbstschutz. Damit wir uns den Dingen nicht, wenn ich jemanden verteufle, dann muss ich mit dem, was der macht, mich nicht identifizieren. Wenn ich die bösen Pharisäer als die Urbösen und Ding und wow und so hinstelle, dann muss ich mich nicht damit identifizieren, dass ich ja vielleicht auch so bin. Dass es diese Seite in mir genauso gibt. Und dass Jesus uns die Pharisäer nicht als Sündenböcke dahinstellt, sondern als Hilfestellung, weil er sagt, schaut, diese Menschen, die haben sich bemüht und die sind so furchtbar gescheitert, bitte passt auf, seid vorsichtig, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht. Ja? Und das ist eben der Unterschied. Der Pharisäer hat wirklich ehrlich geglaubt, dass er ein gutes, gottesfürchtiges Leben führt. Und weil er seine Schuld, sich seiner eigenen Fehlerhaftigkeit und Schuldigkeit so wenig bewusst war, deswegen hat er auch wenig um Vergebung gebeten und deswegen ist ihm auch wenig vergeben worden, weil er es nicht sehen hat können. Und die Prostituierte, der war sowas von klar. Der war klar, ich habe keine Chance, ich habe so verbockt, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Wenn Gott mich in die Hölle schmeißt, dann hat er recht. Dann ist das genau das, was ich verdiene. Das war ja einfach klar. Und so ist sie zu Jesus gekommen. Und mit dieser inneren, tiefen Zerbrochenheit zu sagen, Jesus, ich brauche deine Gnade. Ich habe keine Chance. Und das ist so dieser Unterschied. Und ich habe den Eindruck, und vielleicht ist es so ein bisschen an der Zeit, sich mit dem kleinen Pharisäer in uns auseinanderzusetzen. Und ich meine das nicht böse, ja. Bitte versteht's mich jetzt nicht falsch. Wenn Gott uns solche Dinge zeigt, dann ist das, er will uns befreien. Er will uns befreien. Es ist seine Liebe, die uns auf diese Dinge hinweist, damit ich es sehen kann. Und wenn ich Dinge sehen kann, dann bin ich ihnen nicht mehr ausgeliefert. Dann kann ich was machen damit. Wenn ich irgendein blödes Verhalten zeige, ja, und niemand sagt mir das zum Beispiel, dann denke ich, na, ich bin eh normal, wieso tun die anderen alle so komisch, ne? Und wie soll ich draufkommen, wenn es mir niemand sagt, ja? Und wenn aber jemand andere endlich den Mut aufbringt, zu sagen, hey, Helmut, entschuldige, wenn du so und so tust, das kommt nicht so super rüber, ja? Dann lerne ich was draus und dann merke ich, aha, hoppala, oje, tut mir leid, wollte ich ja gar nicht, war nicht meine Absicht. Ja. Bei Gott ist jeder Fehler und jede Schwäche, die er uns zeigt, ein Akt der Liebe und ein Akt der Zuwendung an uns, um uns zu befreien und um uns zu heilen. Und Vielleicht ist es wirklich, dass wir uns einmal ein bisschen in uns gehen und schauen, wie geht's uns, wie weit bin ich überhaupt in der Lage, mir meine Schuld vor Gott einzugestehen? Schaffe ich das? Wisst ihr, ich möchte euch noch was über die Pharisäer erzählen. Ich sage auch einmal über mein pharisäerhaftes Leben, ja. Mein pharisäerhaftes Leben hat so ausgeschaut, ich war tief verletzt, habe eine wirklich schlimme Kindheit und Jugend hinter mir und war übel, ja. Und ich habe mir dann so aus irgendwelchen Versatzstücken so mein eigenes Weltbild und meine eigene Gerechtigkeit zusammengebastelt. Ja, das war mein Halt und das war meine Stütze. Das hat mich getragen. Und nicht Jesus. Und das war ein Problem. Und dieses Gerüst, das ich mir da so irgendwie zurechtgezimmert habe, um mit meiner eigenen Verletztheit und dem Schmerz in meiner Seele klarzukommen, ja, das ist ein wackeliges Ding, das ist fragil, das ist nicht stabil. Und wenn dann jemand kommt und daran zu rütteln anfängt oder sagt, hey, Moment, da und will ein Stück rausnehmen, dann ist das schrecklich, dann ist das furchtbar, dann ist das was unheimlich Bedrohliches für mich. Weil dann meine ganze Welt einstürzt. Und mein ganzes, und vielleicht ich selber gleich mit. Und so habe ich ein wesentliches Stück weit, ich habe das so in der Seelsorge, habe ich da so quasi mein eigenes Königreich mir aufgebaut, wo ich ganz oben gesessen bin, ja. Und von da oben habe ich dann gescheit geredet und alle be- und verurteilt, damit ich selber gut dastehe. Weil ich Gottes Liebe nicht verstanden gehabt habe. Und das in mir da drinnen nicht gewohnt hat. Und dann hat es halt einmal zwei große Katastrophen in meinem Leben gebraucht, weil anders hätte ich es nicht verstanden. Leider, es ist kein Ruhmesblatt für mich. Ich hoffe, dass ihr das bei euch das anders passiert ist oder anders passiert. Aber Gott hat das zerschlagen müssen. Es war notwendig, weil wie hätte ich ihn sonst empfangen können, wenn ich mich da selber so eingebunkert habe, in meinem eigenen selbstgebauten Gebäude. Und das ist noch was Tragisches, wenn ich da so mein eigenes selbstgezimmertes Gebäude habe, ja, dann hat das den riesen Vorteil, dann bin ich geschützt davor oder glaube ich geschützt davor zu sein, dass andere Menschen mich verletzen. Und das ist super, wenn man selber verletzt ist, ja. Nur hat das einen sehr, sehr hohen Preis. Der Preis, den man dafür bezahlt, ist, dass auch das Gute nicht durchkommt. Durch diese Mauer, die man da aufbaut, kommt nichts mehr durch. Keine Liebe, keine Zuwendung, keine Annahme. Und auch Gott kommt nicht durch. Auch Gottes Liebe, Gottes Annahme, Gottes Zuwendung dringt dann immer durch, weil ich mich so eingemauert habe. Ich möchte zum Schluss kommen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, unser Ziel ist unsere innere Heilung und mein persönliches Wohlbefinden, das ist nicht das Ziel, worauf es hinausläuft. Das ist, unser Ziel ist nicht, dass es mir gut geht und dass ich ein feines Leben habe, ja. Unser Ziel ist, dass die unglaubliche Barmherzigkeit, die wir von Jesus unverdienterweise bekommen haben, nach außen hin wirksam wird. Über die Barmherzigkeit, die wir von Gott empfangen haben. Und das geht nur, wenn wir Gott an uns heranlassen und seine Barmherzigkeit heranlassen und zugeben, dass wir nicht im Recht sind. Und verstehen, dass seine Barmherzigkeit trotzdem größer ist als alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Auch wenn das noch so furchtbar war, auch wenn das noch so viel Schaden bei mir selbst oder im Leben anderer Menschen angerichtet hat, seine Barmherzigkeit ist trotzdem größer. Ich schließe wieder ab mit einem seltsamen Bibelvers. Darum, meine Geliebten, der Paulus schreibt das an die Philipper, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und das ist schon wieder so eine schräge Aussage. verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Okay? Das ist eigenartig, oder? Ich versuche, das ein bisschen, wisst ihr, ich liebe solche Verse, wo die so eine Spannung aufbauen, weil mich das immer herausfordert. Der menschliche Zugang zu solchen Aussagen in der Bibel ist immer, ich nehme eine Hälfte vom Vers raus und relativiere die andere. Und das ist nach persönlichen, nach je nach Charakter und so weiter, haben wir da unterschiedliche Veranlagungen. Die einen vollbringt mit Furcht und Zittern, yeah! Oder die anderen, Gott ist es, der alles tut, ich muss nichts tun, ich bleib da einfach sitzen und wenn Gott nicht tut, kann ich gar nichts dafür. Das ist die andere Seite, ja? Bin ich ein armes Schwein, die sind wir wieder bei der Opferrolle, ne? Oder die Täterrolle, die andere, ich mache jetzt und wer nicht so tut wie ich, na, pf, ich werde schon geben, ne? Ist auch, gibt's auch, ja. Gott fordert uns heraus, dieses Spannungsfeld stehen zu lassen. Und nicht einen Bibelvers mit dem anderen zu widerlegen. Das bringt nichts da. Tun wir der Bibel Unrecht und werden wir nicht verstehen, was Gott gemeint hat, wenn wir so auf die Bibel zugehen. Was ist mein Zugang zu diesem Vers? Ich denke mal, die Brigitte hat einmal so dieses Bild gebracht mit der Schale, ja. Diese Schale, die gefüllt werden, die voll sein muss und überfließen muss, weil ich nur dann was weitergeben kann, wenn die Schale überfließt, ja. Und das ist ein gutes Bild, weil das eine gute und wichtige Wahrheit zum Ausdruck bringt. Und das kann man auf zweierlei Arten falsch verstehen. Zum einen können wir falsch verstehen, wie voll ist die Schale, ja. Die eine Möglichkeit, ich sehe nicht, dass die Schale eh schon voll ist und bleib passiv. Und die andere Möglichkeit, ich sehe nicht, dass die Schale leer ist und racker mich ab und tu und wurstel und strudel mich ab. Ja, nicht gut. Beides nicht gut. Und das andere ist, die andere entscheidende Frage ist, wie wird die Schale voll? Stelle ich mich daher? Es kann sein, dass ich mich einfach herstelle und Gott schickt seinen Regen und der füllt die Schale und ich muss gar nichts tun. Das macht Gott. Das weiß ich, ja. Aber es kann auch sein, dass ich da mit meiner Schale sitze und die Wasserleitung ist da drüben. Und wenn ich dann da mit meiner Schale sitzen bleibe und nicht zur Wasserleitung da hinübergehe, dann werde ich da ewig sitzen und es wird nichts passieren. Obwohl da drüben das Wasser, während ich eigentlich nicht nur das Stückchen darüber gehen müsste. Ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht eine Möglichkeit, wie wir dieses Spannungsfeld auflösen können. Ja, Gott schenkt uns das Wollen und das Vollbringen, aber es braucht auch einen Teil von uns. Und wenn wir uns auf Gott einlassen, ich kenne das ja selber, wenn Gott uns herausfordert, dann hat das wirklich mit realen Furcht und Zittern zu tun. Wenn ich zum Beispiel einen Impuls kriege, ich soll jetzt im Zug für den Typen, der daneben sitzt, beten, ja, dann habe ich Schiss. Es ist so. Dann bin ich nicht der große Glaubensheld, der dann sagt, Halleluja, endlich, sondern immer, uff. Ja, Gott sei Dank habe ich es dann gemacht und es war gut, aber ich mache es auch nicht immer. So ist es ja nicht. Ich freue mich immer, wenn es mir gelingt und ich ärgere mich über mich selber, wenn es mir nicht gelingt und dann geht es wieder, Barmherzigkeit, hallo. Ja, habe ich mich trotzdem lieb. Es braucht diesen Schritt von uns. In der Offenbarung steht, das löst das auch so wunderbar auf, dieses Spannungsfeld. Jesus, wo Jesus sagt, ich habe das schon oft zitiert, diesen Vers, und ich kann ihn nicht oft genug wiederbringen. Jesus steht vor der Tür und klopft an und sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an, und wenn du mir aufmachst, dann komme ich rein zu dir und werde ganz enge Gemeinschaft mit dir haben. Jesus steht vor der Tür und klopft an. Er marschiert nicht einfach rein ins Wohnzimmer. Mein Teil ist, hingehen zur Tür, klopfen, hören, erstens einmal wahrnehmen, da steht wer an der Tür, hingehen, schauen, wer ist das, und Jesus die Tür aufmachen. Wenn ich das nicht mache, wird er lang draußen stehen, er wird nicht reinkommen. Die Frage für mich ist eben, Wie geht's mir mit diesem kleinen Pharisäer in mir drinnen? Wenn du sagst, nein, ist nicht mein Problem, Gott sei Dank, Halleluja, super, dann bist du heute der oder diejenige, die für die anderen beten darf. ja, es ist ja so, ich meine, es ist ja nicht jeder. Wir stehen alle woanders. Ja. Und wenn du siehst, okay, ouch, dann komm, lass für dich beten, mach dich vielleicht auch auf den Weg, dir Hilfe zu holen. Es gibt da Möglichkeiten, da haben wir Adressen, Kontaktdaten und so weiter, also da können wir auch weiterhelfen. Aber lass dich darauf ein, lass dich von Gott ansprechen, lass dir von Gott ein bisschen den Spiegel vorhalten. Weil er meint es nicht böse, wenn er uns den Spiegel vorhaltet. Er will uns nicht beschämen und uns fertig machen und uns runterziehen. Er will uns frei machen. Und er will uns frei machen, damit wir, schaut, wir sind zu sowas großartigen Berufen. Ich wäre immer mehr begeistert davon, wenn ich mir denke, was Gott für uns für eine Berufung hat. Wir als fehlbare Menschen sind dazu berufen, Gottes Herrschaft, Gottes Königreich auf dieser Welt auszubreiten. Wir sind dazu berufen, das Böse, den Feind zurückzudrängen, rauszuschmeißen, Gerechtigkeit zu verbreiten, Liebe zu verbreiten, Barmherzigkeit zu verbreiten, ja. Das ist unser Auftrag, dazu sind wir berufen. Und das, zu dem wir berufen sind, ja, Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Und das sind genau diese himmlischen Schätze. Das sind diese Dinge, ich meine, wenn es uns gelingt, mit Gottes Hilfe Positives im Leben anderer Menschen zu bewirken, das ist so unglaublich toll. Das ist so ein Geschenk, ja. Und das sind Dinge, die in alle Ewigkeit bleiben. Das geht nicht weg, das ist nicht weg, wenn wir sterben. Das sind die Dinge, die bleiben. Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir uns auf ihn einlassen und mit ihm gemeinsam sein Königreich ausbreiten da auf dieser Welt. Und das ist unsere Berufung. Und das ist auch unsere Berufung nicht nur als Einzelne in unserem persönlichen Lebensumfeld, sondern auch unsere Berufung als Gemeinde, da hier an diesem Ort. Ja. Wir als ganze Gemeinschaft sind berufen, das hier zu tun. Und so möchte ich euch wirklich einladen, euch darauf einzulassen. Einmal hinzuschauen, Gott dran zu lassen und euch auch von Gott die Heilung schenken zu lassen, die ihr braucht, damit ihr das leben könnt. Auch den Mut zu haben, aktiv zu werden, Schritte zu gehen. Im Vertrauen darauf, dass Gott das alles gut machen wird und dass ihr in seiner Hand seid und dass er das Ganze letztlich in der Hand hat und er euch führt und leitet und weiterbringt in diesem Prozess. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott der Liebe bist, ein Gott der Heilung, ein Gott der Befreiung. Vater, ich danke dir, dass du uns heilen und befreien willst von unserem alten Leben, dass du uns heilen will und befreien willst von diesen nicht so schönen Seiten in uns, die uns niederdrücken, die verletzend sind, die zerstörerisch sind, die einfach nichts Gutes bewirken. Danke, Herr, dass diese Dinge in uns Stück für Stück an deinem Kreuz sterben dürfen und da das neue Leben hineinkommen darf. Danke, Jesus, dass du uns befreien wirst, um diesen großartigen Auftrag auszuführen. Danke, dass du uns erwählt hast, um sowas überhaupt tun zu dürfen, dass wir das überhaupt, dass du sagst, ja, wir sind deine Stellvertreter hier auf dieser Welt. Wir sind dazu da, um deinen Dienst weiterzuführen. Und ich bete, dass wir wirklich da reinwachsen können. Dass du uns hilfst dabei, dass du uns führst dabei, dass du uns das Wollen und das Vollbringen schenkst und dass du uns hilfst, unseren Teil zu machen. Und ich bete wirklich, dass deine Liebe uns fähig macht, hinzuschauen. Hinzuschauen dorthin, wo wir noch die Heilung brauchen. Wo wir noch blockiert sind. Wo wir uns selber im Weg stehen. Wo wir nicht so können, wie wir gerne wollten und wie du es von dir wünschen würdest. Und ich danke daher, dass deine Liebe grenzenlos ist. Und ich bete, dass wir als ganze Gemeinschaft, dass jeder Einzelne von uns und wir als Vineyard-Familie wirklich getragen und geprägt und zutiefst geprägt sind von dieser Barmherzigkeit, von der wir selber erfüllt sind und die dann rausfließt zu den Menschen um uns herum, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie, unsere Arbeitskollegen und hier in diesem Viertel, wo du uns herhaben wolltest. Danke, dass dir nichts unmöglich ist und dass nichts, was wir verbrochen haben, dich davon abhalten kann und wird, weil deine Gnade größer ist. Danke, dass wir deine Kinder sind und dass du uns so eine herrliche Berufung geschenkt hast. Amen.